You never know when you might need to defend yourself.
There we go. And the Blaze pursued them. And the people of Kobol had a choice. To board the great ship, or take the high road through the rocky ridge.
And the body of each tribe's leader was offered to the gods in the tomb of Athena.
Yes, precisely.
And the great ship was the galleon that departed from here, where we're standing. And it took the founders of the 13 colonies to their destiny. And those that didn't board the galleon took the high road. The rocky ridge that led to the tomb. Let's move.
Hallo und herzlich willkommen an Bord der Bahnhofskino Galactica. Das geht mir immer noch nicht so leicht von der Zunge, aber vielleicht irgendwann mal, so in Staffel 3, Episode 14. Mal sehen. Mein Name ist Patrick. Hallo, Britt Barry. Oh, ich hab dir. Oh nein, nein, nein. Deine Anmoderation, ich hab sie kaputt gemacht. Du musst deinen Namen selber sagen.
Nein, ich hab alles gut. Ja, hier sind wir jetzt. Und wir sind immer noch in Staffel 2.
Oh, wir bleiben doch eine ganze Weile in Staffel 2.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber es fühlt sich so ein bisschen an, als wären wir auf den letzten Zügen. Nicht wirklich, oder?
Das ist der Story-Arc, der jetzt hiermit abgeschlossen wird, mit diesem großen Zweiteiler. Das hast du so gut erkannt. Das sagen eben auch David Icke und Ronald D. Moore, die hier fürs Drehbuch verantwortlich sind, beziehungsweise für den ersten Teil nur David Icke. Den zweiten Teil haben sie dann gemeinsam geschrieben. Ja, das ist so der Abschluss des Story-Arc mit Adama muss ich wieder aufrappeln und die Flotte wieder zusammengebracht werden. Genau.
Home, Heimat. Ja. Wir fliegen nach Hause.
Ja, Home. Was ist denn Home in diesem Fall?
Na, die Erde, würde ich sagen. Ja, würde ich jetzt sagen.
Ja. Blöde Frage eigentlich.
Na gut, ich meine, du kannst ja ein Riesending draus machen von wegen Heimat ist, wo deine Leute sind. Oder Heimat ist eben, wenn die Staffel wieder zusammen ist oder so, weißt du, so Found Family oder so. Aber ja. Ich denke, hier ist konkret wirklich die Erde gemeint.
Ja. Man könnte auch sagen, Adama hat seine innere Heimat verloren. Er hat natürlich keine, seine Familie
sehr,
ist ihm,
sehr schön.
Ja, abtrünnig geworden und ja. Jetzt will er sie wieder zusammenbringen.
Red gar nicht mit mir über Familie. Lass mich Adama zitieren.
Wir reden über Home Part 1, beziehungsweise zu Deutsch Heimat Teil 1. Zuerst versendet am 19. August 2005 bei Sci-Fi, Regie Sergio Mimica-Gizan. Den hatten wir schon mehr als einmal hier. Ich glaube, sein dritter Regieauftrag, ein etablierter, sehr bekannter, erfolgreicher TV- und Filmregisseur und nach einem Buch von David Icke sein erstes Drehbuch. Ich glaube, er war schon mal vorher an der Story beteiligt, aber das hier ist sein erstes komplettes Drehbuch. Wobei ich mich dann eben auch immer frage, ich weiß ja mittlerweile so ein bisschen einfach durch Vorbildung, wie so Writers Rooms in den USA bei US-Serien funktionieren. Und da fällt es sowieso immer schwer zu sagen, ja, ich meine, das muss ja nach irgendwelchen gewerkschaftlichen Regeln wahrscheinlich funktionieren, dass sie dann am Ende des Tages sagen, so, und das bist jetzt du, obwohl wahrscheinlich noch 6 andere Leute irgendwo dran beteiligt waren.
Okay.
Ja, so meine
ich. Naja, aber er steht zumindest jetzt alleine mit seinem Namen drauf. Also das ist ja am Ende dann das Wichtigste.
Ja, aber es gab auf jeden Fall viel Input und dazu später mehr. So viel verrät er auch in seinem Podcast-Kommentar, den er mit Ronald D. Moore aufgenommen hat. Ich habe nicht viel vorgeplänkelt, ehrlich gesagt, weil Housekeeping haben wir meines Wissens nach nicht. Mhm. Und von mir aus können wir auch direkt in den ersten Handlungsstrang einsteigen. Wir haben nur 2.
Dann tun wir das.
Ein Zweiteiler, der als Einzelfolge konzipiert war. Und wir werden hier und da auch sicher auch gleich nochmal über Szenen sprechen, die einfach nur deswegen da sind, weil man eben im Laufe der Pre-Production gesagt hat, okay, lass uns hieraus doch einen Zweiteiler machen. Das ist ein bisschen viel Stoff, um das in 43 Minuten zu quetschen. Mhm. Wir beginnen an Bord der Galactica, würde ich sagen. Wir haben eigentlich nur zwei Handlungsstränge. Drei konnte ich jetzt hier wirklich nicht rausfiletieren. Und an Bord der Galactica entscheidet sich Adama gegen die Meinung Colonel Tice dafür, einen relativ unerfahrenen Lieutenant zum neuen Captain der Viper-Piloten zu machen. Dieser macht einen Fehler nach dem anderen. Nachdem er sich von Pressevertretern provoziert fühlt, droht Adama allen Abweichlern von seinem militärischen Kurs mit der Inhaftierung. Während Adama seinen Zorn über den Verrat durch Apollo beklagt, erinnert Duala ihn an seine Pflichten als Anführer. Er reagiert gereizt, lenkt aber später scheinbar ein und setzt Kurs auf Kobol mit dem Wunsch, die Flotte, also seine Familie, wieder zu vereinen. Das ist eine ganze Menge, da gibt es noch sehr viel mehr, aber wir bleiben erstmal in der Flotte. Oder an Bord der Galactica, um genau zu sein. Wie hat dir das denn gefallen?
Also ich finde ja grundsätzlich gut, dass wir hier Adama nochmal sehen und eben wie er struggelt, weil es ja oft in Serien so ist, dass etwas passiert und dann in der nächsten Folge ist das quasi alles wieder erledigt und es gibt kein Trauma, es gibt keine Nachwirkung, es gibt gar nichts. Und dass wir hier auch jetzt so ein bisschen schon zum zweiten Mal, das war letzte Woche, fing es schon an, so ein bisschen auch sehen, dass das ganze, die ganze Geschichte des Attentats, das Koma, in dem er gelegen hat und jetzt eben auch die Konsequenz aus den verschiedenen Handlungen, die dann die Flotte eben aufgesplittet hat, dass das auch wirklich Konsequenzen für ihn bedeuten, auf persönlicher wie auf militärischer Ebene. Und das hat mir gut gefallen. Also das, und das war für mich auch tatsächlich die Hauptstory, die hier in diesem Teil erzählt worden ist. Also, dass ich alles um Adama drehte. Natürlich gibt es auch in der Story Dinge, die passiert sind, die dann für die Story an sich wichtig sind. Also sowas wie, wir folgen eben den anderen, um sie dann wieder zu uns zurückzuholen etc. Aber so grundsätzlich war für mich der Dreh- und Angelpunkt der Dama.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, es ist ein Charakterstück, zumindest dieser Handlungsstrang. Die Story geht weiter, aber jetzt nicht auf Wegen, von denen ich vorher gesagt hätte, oh wow, ist das überraschend. Also, weil wir wissen ja auch um die Produktion und dass diese Serie noch ein paar Staffeln weitergeht. Und es wäre sehr merkwürdig gewesen, wenn jetzt Adama schon zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte, okay, ich breche mit allen Abweichlern und die können mir gestohlen bleiben. Wobei er es ja so formuliert zu Beginn, was ich auch tatsächlich recht cool finde, überhaupt, also er sagt ja auch, ich hier die Ressourcen, die sind es, die ich beklage, nicht den Verlust von den Leuten, die mir eh nicht treu sind, die können bleiben, wo der Pfeffer wächst. Tut
das
er ja aber.
Das war aber super, weil das ja genau das war, was wir letzte Woche ja angesprochen hatten.
Ja.
Weil wir gesagt haben, und was ist bitte mit den Leuten und den Versorgungsgeschichten und so weiter. Und er fragt ja auch, ich glaube am Anfang fragt er ja, was fehlt oder was ist weg? Und dann fängt er an aufzuzählen, also Familie so und Schiff so und der so, nee, nicht wer, was. Und ich so, okay.
Ja, er ist verbittert, er ist böse, er ist zornig, darum geht es dann auch später nochmal. Das habe ich ihm tatsächlich nicht abgenommen, dass er sagt, die Menschen sind mir im Grunde egal, aber ne, genau, wir brauchen Sprit und Weizen oder was weiß ich. Also das nehme ich ihm nicht so ab. Was ich ihm abgenommen habe, war so sein brüskes Verhalten gegenüber dem Pressevertreter. Weil ich glaube, das war schon sehr authentisch. Und das hat natürlich so, gerade im Zeitalter, in dem wir jetzt mit Blick in die USA und die Politik in der USA, auch so ein Geschmäckle, ehrlich gesagt, wenn da so ein Anführer da steht und gegenüber Pressevertretern blökt, ihr schreibt eh nur Scheiße und geht doch raus und wer nicht schreibt, was ich will, der kommt hier nicht mehr rein. Da dachte ich mir schon so, ich glaube, das guckt sich 20 Jahre später ein bisschen anders. Ja.
Ist natürlich schlecht gealtert, stimmt schon, ja.
Fairerweise muss man eben auch sagen, ich glaube, die wollen eine Dame hier schlecht dastehen lassen für den Moment, weil die PressevertreterInnen, von denen wir hören, ich glaube, da äußert sich ja einmal eine Dame und dann danach nochmal ein Herr, die sagen ja auch nichts Verkehrtes. Also das, was die ja sagen, die werden ja nicht als Widersacher.
Also die werden auch nicht ausfallend oder so, genau.
Nee, die werden nicht als
Das ist völlig normale Berichterstattung, ja. Ja, Adama ist einfach, der ist super dünnhäutig einfach. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem eben auch eben aus dem Grund, dass jetzt sein Sohn einfach sich gegen ihn entschieden hat.
Ja.
Weil er auch, redet mir ja nicht über Familie und ich liebe meine Söhne und ja. Also irgendwie setzt ihm das alles zu. Ich glaube, das ist tatsächlich weniger die stressige Situation auf dem Schiff. Ich meine, die ist natürlich stressig, aber so Militärkrams und so, das wuppt er irgendwie also mit der rechten Hand. Aber dazu halt die Belastung mit dieser Familiensituation. Ich glaube, das macht ihn so ein bisschen, schwierig.
Ja.
Ja, naja. Ja. Und
ich möchte auch nicht zu streng mit ihm da sein, ganz ehrlich, weil er ist ja gerade aus einem Koma wieder erwacht.
Ja.
Seine wichtigste Verbündete in der Führungsposition hat ihn verraten. Er fühlt sich von seiner Ziehtochter verraten, sein Sohn hat ihn verraten, der andere Sohn ist schon lange tot. Hm. Das ist schon eine schwierige Situation. Also ich meine, die machen eben maßgeblich, also nicht nur der ganze Rest der Galactica-Crew anscheinend auch, weil er hat ja auch anscheinend ein inniges Verhältnis zu Duala, wie wir dann später in der Folge sehen. Hm. Aber das sind schon so, glaube ich, seine Herzensmenschen und die sind plötzlich weg. Ja. Das tut schon weh. Ja.
Definitiv, ja. Ich finde auch interessant, wie er halt, wir haben dazu noch den zusätzlichen Konflikt mit Tai.
Ja.
Konflikt in Anführungszeichen, weil Tai sich natürlich nicht aktiv gegen Adama stellt, aber grundsätzlich ist schon ihm zumindest gegenüber äußert, dass er mit den Entscheidungen nicht einverstanden ist. Wie zum Beispiel der Entscheidung, diesen jungen Lieutenant halt oder diesen jungen Soldaten halt als neuen Staffelanführer der Vipers anzusetzen. Und das Teil dann auch sagt, nee, also der ist zu jung und unerfahren, während dann eben Adama kommt mit der Inspiration, also ja, er mag jung sein und unerfahren, aber ich glaube an ihn. Und normalerweise hat Adama da eigentlich ein ganz gutes Gespür, aber irgendwie ist er off. Und ich glaube, das wird ja auch ganz schön eben gezeigt, dadurch, dass dann seine Wahl nicht so wirklich funktioniert.
Nee.
Und was ich auch noch gut fand, war, das war jetzt nur so eine kleine optische Geschichte, aber als sie dann da ja durch die Gänge laufen, dann gibt es ja da diese Stufen.
Ja.
Und dass Adama dann seine Hand auf die Schulter von Tai legt und sich auf ihm aufstützt und Tai das auch wie selbstverständlich zulässt und eben zur lebenden Krücke für Adama quasi wird. Mhm. Und dann dachte ich, okay, das ist Freundschaft.
Ja, gut beobachtet. Ich habe mit Lieutenant Birch auch so ein bisschen Problem, das ist ja der neue CAG, also der neue quasi Captain der Viper-Flotte, den sie rekrutieren, aber nicht so sehr, weil die Figur schlecht geschrieben ist oder der Schauspieler fehlbesetzt, also weder noch, ich finde geschrieben mittelmäßig, er macht eben eine Menge Fehler, sehr viele Fehler auf einmal, sodass wir auch irgendwie der dümmste Zuschauer in der letzten Reihe sagt, hey, Moment mal, der ist nicht so gut wie Apollo, aber die Figur ist eben vorher nie irgendwo aufgeschlagen und sie haben eben ein Riesending darum gemacht, dass sie kaum Pilotinnen und Piloten haben. Und wir hätten eben auch diverse Figuren gehabt, wie jetzt so Nebenrollen wie Hot Dog oder Racetrack und wie sie alle heißen, wo man eben auch hätte sagen können, ja, lass so einen von denen nehmen. Jetzt verstehe ich, dass sie sagen wollten, gut, wir wollen hier Racetrack, Hotdog und Co. weiter in der Serie haben und die nicht diskreditieren, weil im Grunde ist ja die Rolle komplett vergiftet. Wenn die einmal schreiben, du bist komplett kompetenzfrei, komplett Idiot.
Ja.
Da könnte ich in späteren Folgen nicht mehr gebrauchen. Aber dass jetzt plötzlich ein komplett Unbekannter auftaucht, von dem ich denke, hey, wer bist du denn? Ja, das war so, ich weiß nicht. Hat mir nicht so richtig gut gefallen.
Also es war vorhersehbar, dass das, also entweder geht es spektakulär gut oder spektakulär schlecht. Und sie haben sich dann für spektakulär schlecht entschieden.
Ja.
Und natürlich ist es aber auch da, um nochmal für den Zuschauer ganz deutlich und klar zu sagen, guckt euch an, wie toll doch Lee Adama war. Also der wird ja quasi nochmal aufgewertet in seinem Können.
Genau. Ich wollte vorweg sagen, weil wir es auch gerne mal vergessen oder ich es gerne mal vergesse, wir sprechen komplett spoilerfrei über Battlestar Galactica, die neue Serie. Britt Marie hat die Serie noch nie gesehen. Ich kenne sie bereits und werde aber meine Zunge hüten davor, irgendwas preiszugeben, was als Spoiler gelten könnte. Und Feedback und sonstiges gerne bei den Social Media, die man in den Shownotes findet oder an galacticapodcast@gmail.com. Ich wollte es loswerden, weil ich vergesse es ja sonst immer wieder. Und dann geht die Folge vorbei und ich sag dir dann off mic, Britt Marie, weißt du, was wir wieder vergessen haben?
Ja.
Sehr viel interessanter als Lieutenant Birch und seine Inkompetenz, finde ich, ist das Walnüsse-Knacken von Adama.
Ja, oh mein Gott, ich dachte so, was ist das denn?
Er ist ein Tier.
Hast du jemals im Leben jemanden gekannt, der Walnüsse nur mit seiner normalen Hand knacken konnte?
Wenn die richtig alt sind, geht das, glaube ich. Da habe ich das auch gemacht früher schon, ja.
Das noch nie gesehen.
Ja, aber wenn die einigermaßen frisch sind, so wie sie hier aussehen, also das ist schon...
Also war er, was sollte uns damit gezeigt werden? Er war besonders wütend oder, also das ist so ein bisschen so, what? Oder er ist besonders cool, besonders stark?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Er sollte seine Wut zum Ausdruck bringen. Ich finde auch, subtil ist anders, aber verkehrt ist es nicht. Mich stört eben bloß hier, dass er die Nüsse nicht isst, sondern sie einfach nur aufbricht und dann auf den Tisch fallen lässt, um die nächste Nuss aufzubrechen. Aber gut, irgendwo muss jetzt der Frust eben raus.
Ja, sieht so aus.
Ich glaube, das ist eine von zahlreichen Szenen in dieser Episode, die einfach der Tatsache geschuldet sind, dass man eben diese ganze Storyline von Home 1 und 2 in 45 Minuten packen sollte. Und die Lore will es ja so, oder das, was David Iger erzählt auf dem Audiokommentar, dass eben der Regisseur maßgeblich zu ihm kam und sagt, das ist einfach zu viel, lass uns zwei Folgen daraus machen. Und daraus entstanden, glaube ich, diese Szene zwischen Dama und Tai. Ich weiß definitiv, dass die spätere Szene zwischen Duala und Dama daraus entstand. Oder dieses längere Zwiegespräch zwischen Apollo und Starbuck. Aber dazu kommen wir gleich in einem anderen Handlungsstrang. Aber nicht alle davon sind gleich gut, weil ich glaube, das hier macht einen Punkt, der bereits an anderer Stelle gemacht ist. Will heißen, es gibt Spannung zwischen Tai und Dama, aber Tai ist immer noch folgsam und Dama ist wütend. Aber ich denke, das transportieren die anderen Szenen, die wir haben, auch eigentlich ausreichend.
Ja.
Ja. Ich habe mir noch notiert, er spricht in Shure-Mikrofon. Das fällt dann natürlich als Podcaster-Mensch auf und ist leider auch so ein Bruch mit der serieninternen Realität, dass es dort anscheinend Marken gibt, die wir auch in unserer irdischen Realität hier außerhalb der Serie haben. Schade, hätte man einfach mal überkleben können. Aber gut, so ist das eben.
Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Du wirst recht haben, wenn ich jetzt ein zweites Mal gucke, springt es mir wahrscheinlich direkt ins Auge. Aber beim ersten Mal habe ich da gar nicht so genau hingeguckt.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist auch Balter und Six haben hier nochmal einen kleinen Moment in dem Handlungsstrang. Hat dir das was gegeben? Was erzählen die sich da, so eine Geschichte? Balter ist über eine Brücke gegangen?
Ja, irgendwie, ich weiß nicht so richtig, was da, also ich hätte es nicht gebraucht. Was ich ganz amüsant fand, war, dass Balter immer mal wieder eingeblendet wird, wenn irgendwelche heroischen Reden gehalten werden oder keine Ahnung oder irgendwas ist passiert. Also wie jetzt das ist schiefgelaufen mit dem neuen Lieutenant und so. Und dass dann immer Balter eingeblendet wurde, wie er einfach grinsend vor sich hin, irgendwie kauend und grinsend und so, da an seinem Pult stand und innerlich, du hast ihn wirklich innerlich so die Hände reiben sehen und dieses Hihihihihi, irgendwie so, ja. Also ich dachte auch schon so, der amüsiert sich da gerade ganz köstlich, Schadenfreude und so. Ich weiß nicht, was hat er mit Six besprochen? Es ging irgendwie um die Existenz von den Zylonen und dass er ja jetzt, aber weiß der nicht schon länger, dass es auch 8 Zylonen gibt? Ich bin irgendwie ein bisschen verwirrt gewesen.
Das weiß er, seit er Boomer gefoltert hat oder ihm ihr gedroht hat mit dem Tod von Tyrell, bevor dann eben Kelly um die Ecke kam und sie erschossen hat.
Ja.
Ich glaube, das war in Folge 3. Nein, das war in Folge 4, Entschuldigung.
Auf jeden Fall weiß er schon länger, also deswegen. Und dass er da jetzt irgendwie so ein bisschen paranoid reagiert, finde ich irgendwie überraschend, also dass er nicht schon früher noch paranoider reagiert hat.
Er wird noch paranoider. Ich denke auch, das ist ein Punkt, der bereits gemacht ist. Von daher fühlt sich das für mich auch ein bisschen redundant an. Andererseits fand ich es jetzt in dem Fall ganz nett, ihn mal wiederzusehen, weil er hat bisher nicht wahnsinnig viel zu tun in dieser Staffel, sondern ist mehr so.
Er steht halt nur rum und grinst.
Genau, es gibt bei mir hier und da mal auch einen Dialog, aber dafür, dass es eben sehr, sehr Balter-centric war, das Ende der ersten Staffel mit ihm da im Tempel und seinen ganzen Visionen und so weiter und er als der Vater des zylonischen Babys oder was auch immer die da sehen, ist er jetzt ganz schön zurückgenommen und beschränkt sich hauptsächlich darauf, so am Rande der Hauptaktivität zu stehen und entweder mit Six zu reden, von wegen, was machen die anderen denn da? Oder eben, genau, nur dem zuzustimmen, was er dabei macht, so von wegen, ja.
Mich hat auch ein bisschen gewundert, dass er eben so wenig versucht, jetzt für sich auch Politik zu machen, weil ich hätte ja gedacht, dass er jetzt, wo er die Position des Vizepräsidenten innehat, dass er da versucht, für sich irgendwie politisch die Stränge im Hintergrund zu ziehen oder so, aber das macht er ja gar nicht. Also zumindest haben wir es nicht gesehen bisher.
Stimmt, Ist das ein Plothole, dass er als Vizepräsident jetzt auch gar nicht gebeten wird?
Naja, also ich weiß halt nicht, weiß ich nicht, ob es ein Plothole ist. Mit ihm ist es ja so eine Sache, weil auf der einen Seite, glaube ich, ist er von Charakter her ein Typ, der eigentlich eher im Hintergrund die Strippen zieht, um für sich die bestmöglichen Dinge rauszuholen. Aber das kann er jetzt ja nicht, weil er muss ja versuchen, irgendwie ein niedriges Profil, wenn man übersetzt direkt. Also er muss ja versuchen, sich ein bisschen zurückzuhalten, damit er eben nicht in die Schusslinie oder in die Aufmerksamkeit gerät, denn er ist ja durchaus nicht unschuldig. Er hat ja schon ein paar Sachen auf dem Kerbholz und er möchte ja nicht verdächtigt werden, dass er dann mit den Zylonen zusammenarbeitet. Deswegen, glaube ich, hält er sich da auch einfach ganz, ganz viel zurück, weil er sich nicht irgendwie in den Mittelpunkt schieben möchte, der Aufmerksamkeit. Und ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert, weil der Charakter selber, ich glaube, dem juckt es richtig in den Fingern, so ein bisschen Chaos anzurichten und er kann halt nicht, weil er muss sich halt einfach ein bisschen zurückhalten.
Ja. Ich glaube, das ist eine grundsätzliche Schwäche, beziehungsweise ich glaube auch für Menschen, die sich jetzt gar nicht so für politische Ränkespiele interessieren, vielleicht auch eine Stärke, ein echtes Plus an der Serie, dass sich die Battlestar Galactica in diesem Moment, in diesem Story Arc gar nicht so sehr dafür zu interessieren scheint, wer steht jetzt eigentlich wo, weil wir wissen ja, Rosalyn ist ungefähr ein Drittel der Flotte gefolgt, also sie ist da mitgesprungen Richtung Kobol. Das heißt aber eben auch zwei Drittel nicht. Trotzdem steht da eben scheinbar dieser Zwölferrat, also die von der Zivilbevölkerung gewählten Abgeordneten, komplett hinter Rosalyn und sagt eben auch weiter hier Präsidentin so und so, Präsidentin so und so, sagen Sie mal Präsidentin. Wohingegen ja eigentlich die Order ist, ne, hier Kriegsrecht und sie wurde ihrer Position enthoben. Sie ist nicht mehr die Präsidentin. Und wer folgt danach? Eigentlich Balter für mich. Also sagen wir mal so, da gibt's lose Enden, die einfach die in der Serie nie diskutiert werden. Ich bin mir sicher, auch im Zwölferrat wird es doch zumindest ein, zwei, drei Leute geben, die
aber
sagen,
aber wer weiß, wie viele von dem Zwölferrat mitgesprungen sind. Also vielleicht ist er ja einfach dadurch lahmgelegt.
Die sehen ziemlich komplett aus, aber ich weiß es nicht.
Okay. Na gut.
Na, wenn die da alle so rumschwirren.
Dann ist es definitiv ein Plothole.
Wenn die da alle so rumschwirren um Rosalyn, dann denke ich mir, ja. Und überhaupt dieses ganze Versteckspiel auch, weil jetzt anscheinend ist ja doch sehr, sehr viele Leute, wo sich Rosalyn aufhält.
Ja, das fand ich auch irgendwie ein bisschen lächerlich. Also in dem Moment, in dem sie dann weggesprungen sind, in dem Moment muss sie ja auch kein Versteckspiel mehr spielen. Also das war ja nur vorher relevant eigentlich. Ja.
Ich glaube, die Serie verrät uns auch nicht, wo sie sind, wo sie sich verstecken. Sie sind nicht an Bord der Colonial One, sondern ich glaube, wenn wir Rosalyn, aber eben auch die anderen Figuren um sie rum sehen, also dann später Hilo und Boomer und Starbuck und so weiter und Apollo natürlich, Tom Zarek, dann sind die überwiegend in diesem Lagerraum. Vielleicht, weil es keine weiteren Sets gab.
Ja, ich habe mich halt gefragt, woher wusste Starbuck, zu welchem Schiff sie fliegen muss?
Aha.
Haben die da vorher, die haben sich ja nicht, also ich meine, die sind ja weggesprungen. Also Starbuck hatte ja die alten Koordinaten von der Flotte.
Aha.
Und oder haben sie ihr dann die neuen Koordinaten irgendwie übermittelt, sobald sie am Zurückspringen war? Oder ich weiß es nicht, ich fand es ein bisschen komisch, dass sie quasi an diesem Schiff dann geklopft hat sozusagen und nicht eben an der Battlestar Galactica halt.
Stimmt, das ist was Gutes fürs Housekeeping das nächste Mal, weil ich konnte da den Ablauf der Ereignisse auch nicht hundertprozentig nachvollziehen. Es ist ja so, dass sich ein unbekanntes Schiff, also dieser große Raptor Carrier, wie auch immer der heißt, der dem Schiff nähert und dem Teil der Flotte hier mit Rosalyn und Zarek und so weiter an Bord. Und die denken erstmal, wer könnte das sein? Das ist zu groß für eine Viper, aber es ist auch kein Raider. Und muss ein Raider sein, wenn es keine Viper oder kein Raptor ist, wie auch immer. Mhm. Keine Ahnung. Schiff mit unbekannter Kennung, das Übliche so. Kennen wir ja von Star Trek. sie machen daraus immer so einen Spannungsmoment, was ich erstmal, überflüssig fand. Weil ich meine, die letzte Folge endet eben mit Kara Starbuck, die sagt, ich fliege jetzt zurück zu Rosalind und gebe den Pfeil und ich denke mir, große Überraschung. Es ist,
Und vor allen Dingen.
Aber es beantwortet auch nicht die Frage, die du gerade gestellt hast.
Man hätte vielleicht noch irgendwie spekulieren können. Sie hat also die Info dann bekommen, wo sie hinfliegen muss und so weiter. Aber sie weiß ja offensichtlich von den Ereignissen, die da passiert sind, nichts. Also sie kommt ja dann eben aufs Schiff und erfährt, dass ein Attentat auf Adama ausgeübt worden ist. Mhm. Und sie meinte, was? Und lebt er noch? Und total schockiert und so weiter. Aber also das wusste sie nicht. Aber sie wusste, wo das neue Schiff ist. Es war so ein bisschen alles, ich glaube, das ist auch ein Plothole.
Aber vielleicht auch einfach in dem Fall nicht wahnsinnig relevant. Und dann ist ja auch okay, seitens der kreativen Kräfte hinter den Kulissen zu sagen, das, weißt du, da reden wir nicht drüber.
Ja, genau.
Es ist ein bisschen viel tatsächlich, weil wir reden gleich darüber, dass es alles hier dann auch eskaliert. Es ist ein bisschen viel, die Figuren alle auf einen Wissensstand zu bringen. Und manche Figuren enden dann etwas früher, als sie, glaube ich, im echten Leben es tun würden. Weil ich denke, okay, das muss so ein What-the-fuck-Moment sein für viele Beteiligten, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass sie 30 Sekunden später schon wieder sagen, okay, alles klar, komm, hier, lass uns drüber reden. Aber lass uns kurz noch den Galactica-Handlungsstrang fertig machen. Was haben wir doch? Wir haben noch diese wunderbare Szene zwischen Duala und Dama und da habe ich ausnahmsweise mal keine Kritikpunkte, weil die fand ich wirklich, wirklich gelungen, ehrlich gesagt.
Ich frage mich, sie spricht ja dann quasi Tacheles mit Adama.
Ja, Adama redet erstmal mit sich selbst scheinbar, bis man dann denkt, okay, irgendjemand muss im Raum sein und dann ist es die Kommunikationsoffizierin.
Und ich habe erst überlegt, ob das vielleicht eine Halluzination von ihm ist.
Ja.
Also ich war mir da erst gar nicht sicher. Und dann aber meinte sie doch dann, nachdem sie sich geäußert hat und ihm nicht gefallen hat, was er gehört hat, sagt sie zu ihm, aber sie haben mich gefragt. Also offensichtlich wollte er von jemandem eine Meinung haben und hat sie dann von ihr geholt. Und das fand ich tatsächlich überraschend, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass die beiden so eng zusammen irgendwie sind. Mhm. Also ich meine, er hat sie zwar erwähnt dann, als er über nach dem Attentat über die Leute gesprochen hat und so weiter, aber irgendwie war mir das nicht so klar.
Sie hält seine Hand, nachdem er angeschossen wird.
Ja, genau. Mhm. Also, ja. Dass da eine engere Beziehung ist, als man vorher wusste oder dachte.
Ja, es ist, sie ist die zweitliebste Tochter einfach nach Starbuck. Ah, und Starbuck ist ja weg.
Ja, genau. Aber ich fand es halt irgendwie, also warum hat er sie denn gefragt? Um sein eigenes schlechtes Gewissen zu beruhigen? Um einfach wirklich tatsächlich eine ernsthafte Reaktion zu kriegen, wie es um sein Königreich quasi bestellt ist und seine Leute? Oder, also ich weiß es nicht, weil irgendwie...
Ich kann es mir ein bisschen entschlüsseln aufgrund dessen, was da Moore und Ike in ihrem Podcast-Kommentar sagen. Also sie erklären das jetzt nicht so, aber meine Annahme ist, weil sie eben auch sagen, das ist eine Szene, die erst später ins Skript kam, nachdem man eben sagt, okay, wir machen das Ganze nicht in 45, sondern in 90 Minuten, dass eigentlich es so gedacht war, dass diese Erkenntnis, dass Lieutenant Birch der komplette Noob ist hier, auch wenn er dieses Schiff betanken musste und dann schrottet er erstmal einen dieser Frachter und so, das ist ja, dass das der Punkt ist, an der Dama bricht und dann sagt, okay, so geht's nicht weiter, ich muss meine Familie wieder zusammenführen. Und sie sagen eben, dass sie damit nicht happy waren, wirklich, dass es ausgerechnet so ein, sag ich mal, dann...
Ja, das fand ich auch ein bisschen seltsam, aber okay.
Als Konsequenz einer Fehlentscheidung oder eines solchen Fuck-ups dann, Dama sagt so, okay, ich habe jetzt diesen wirklich tiefen, emotionalen Moment. Und sie einfach dachten, sie müssen da ein bisschen tiefer bohren. Und ich glaube, ich mutmaße mal, dadurch kam das so zustande, dass sie sagten, es muss einfach ein bisschen persönlicher, intimer werden. Und ich finde es auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Aber natürlich fragt man sich, warum sitzen die beiden da? Sagt der abends zu ihr, Lieutenant Duala, kommen Sie mal vorbei. Ich will mal ein bisschen reden. Ja. Aber Sie halten schön die Klappe, während ich hier mein Modellschiff halt zusammenklebe.
Ich weiß halt auch nicht, warum er sie wählt, also weil also sie wäre nicht mein Go-To für jemanden, den ich fragen würde. Also ich vermute, er hat sie auch gewählt, weil es eine Person ist, die er halt kennt und schätzt und wahrscheinlich auch denkt, dass wenn er sie fragt, sie ihm die Wahrheit sagt. Aber theoretisch wäre ja sein nächster Go-To für genau solche Sachen Tai.
Ja, aber den kann er nicht zutexten. Der würde spätestens nach einer Minute sagen, ist gut. Jetzt mal langsam hier.
Ja.
Hier mein Senf dazu.
Und bei da ist, glaube ich, auch klar, welchen Rat er geben würde. Also vielleicht will ja auch irgendwie Adama mal was an. Also vielleicht fragt er auch wirklich jemand anders als sonst, weil er was anderes hören möchte, als vielleicht die offensichtliche Antwort.
Ja. Also funktioniert für mich gut, weil die Autorin oder David Icke es wirklich geschafft hat, innerhalb vergleichsweise kurzer Zeit Adama für mich an einen Punkt zu bringen, aber auch schon in der letzten Folge, wo man wirklich, an die man wirklich sagt, okay, entweder stößt ihn irgendwie jetzt mal jemand zurecht oder das Ding geht jetzt gerade wirklich den Bach runter, weil ich war auch tierisch genervt, also als er an dem Anpunkt kommt, an dem man da wirklich sein Modellschiff zusammenklebt und in Selbstmitleid versinkt und die Wut, sie frisst mich auf, es ist dieser Verrat, der mein Herz auffrisst und ich denke mir so, ich war so dankbar und das lassen sie ihn ja tatsächlich so eine Minute, anderthalb Minuten tun, ohne dass wir wissen, wer oder ob überhaupt jemand bei ihm sitzt und dann ist ausgerechnet hier die junge Offiziere, die da sagt so, darf ich auch was sagen? Du alter Mann, versick mal nicht in Selbstmitleid, reiß dich mal zusammen und mach das, was du kannst. Und gerade tust du das nicht. Du hast uns alle enttäuscht. Und das war so ein unglaublich, also für mich war das ein sehr befriedigender Moment einfach.
Ja.
Ich hoffe für dich auch ein bisschen.
Ja, ja, kann ich genau alles so unterschreiben.
Wir kriegen am Ende wieder so ein bisschen ich weiß nicht, was das ist, einige lieben es, andere hassen es, diese irisch klingenden Panflöten,
ja,
die
ja,
da spielen.
Genau. Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, ich komme auch über die irischen Vibes nicht hinweg.
Ja, ja.
Piccolo-Flöte.
Es klingt sehr folkloristisch. Wir hatten das schon in The Hand of God, die Hand Gottes.
Da war es aber noch krasser.
Ja, da ging das noch viel länger. Aber man hat dieses Motiv auch nochmal aufgegriffen und ich fand es interessant, da auch nochmal David Icke drüber reden zu hören in einem Podcast-Kommentar, weil es auch nochmal so gut veranschaulicht, wie auf Kante genäht die Produktion solcher Serien damals war, weil er dann eben auch beschreibt, also dass die Abnahme für den Soundmix wirklich erst ungefähr ein bis zwei Tage vor der Ausstrahlung stattfand, weil er in letzter Minute noch gesagt hat zu dem Composer, variier mir doch bitte nochmal hier den Score für diese Folge aus der ersten Staffel, ich will den gerne benutzen.
Hurra.
Ja, ja, und dachte mir, oh wow.
Gibt nichts Besseres als kurzfristige Requeste.
Ja. Das würde heute so nicht mehr passieren, glaube ich.
Ja.
Und er witzelt doch drüber, Und ich fand es ein bisschen gemein, weil ich dachte, wow, hinter den Kulissen sitzen gerade wahrscheinlich 100 Leute, die sagen so, oh, du Arschloch.
Alle weinen, genau.
Der Soundmix war fertig und du sagst, ich will da mal ein anderes Musikstück drin haben. Aber es funktioniert hier sehr gut, muss ich sagen. Ja. Mhm. Und wir haben ein paar nette Effekte, sei noch der Vollständigkeit halber erwähnt, für 2005er Standards, wenn hier die Asteroiden zu Trainingszwecken beschossen werden. Sieht doch so okay aus. Ja, wenn der Frachter betankt wird und andotzt, sieht okay aus. Ich find's, wie gesagt, ein bisschen viel, der arme Lieutenant Birch, aber
naja. Ja, naja.
Ich sehe schon so. Ich glaube, die große Emotion schwappt noch nicht über. Ja, irgendwie
so viel Fleisch an den Rippen hatte die Folge nicht. Und ich, bei den meisten kann ich dir halt zustimmen. Da bin ich gar nicht so anderer Meinung.
Es wird noch viel emotionaler und dramatischer im zweiten großen Handlungsstrang, der parallel stattfindet zu Adama versinkt im Selbstmitleid an Bord der Galactica, nämlich in Rosalinds Versteck, so nenne ich es mal, weil ich glaube tatsächlich, wir erfahren nicht, wo sie ist.
Naja, auf irgendeinem Schiff halt, aber.
Auf irgendeinem Schiff, ja. In diesem. Ich dachte erstmal, es wäre so ein Locker-Room.
Ich hatte gedacht, die haben sich halt in diesem Lagerraum versteckt, weil man den halt, also das ist irgend so ein Lagerraum, wo halt irgendwas drin liegt, das halt sonst nicht kontrolliert wird. Also ein bisschen ab vom Schuss vielleicht. Die Tür kann man schön schließen. Also ich dachte, das waren so alles Gründe.
Ja, ich habe es erstmal falsch identifiziert, weil es gibt ja dieses spätere Gespräch da zwischen Starbuck und Apollo, da spielt sie mit diesem Pyramid-Ball und auch eine schöne Hommage an hier Steve McQueen und Great Escape, hat mich sehr gefreut, ehrlich gesagt, weil das schon 1:1 so angelehnt, wenn er da sitzt und da mit seinem Ball spielt. Aber egal, gut, die Macher der Show haben offenbar andere Filme auch geguckt, Filmklassiker. Das ist sehr, sehr löblich. Aber ich dachte eben, weil die so auf diesen billigen, aus Maschendrahtzaun zusammengekitteten Bänken da sitzen, das sei so eine Art Umkleide für die Pilotin oder Piloten oder die Lagerarbeiter oder wie auch immer. Mhm. Aber dann habe ich die Folge noch ein zweites Mal geguckt in Vorbereitung für unser heutiges Gespräch und festgestellt, oh nee, das ist ja auch tatsächlich so die Docking Area, wo am Anfang hier Hilo, Starbuck, Boomer und so weiter aus dem Raumschiff kommen. Also offenbar hatten die einfach nur ein Set.
Ja.
Ist eben Lager.
Oder sie sind so smart, dass sie genau wissen, wo sie hinfliegen müssen, um zu landen.
Ja. In Rosalinds Versteck und später auf Kobold. Handlungsstrang Nummer 2. Rosalind hat Mühe, den Zwölferrat inklusive Tom Zarek und, ich nenne es mal, seine rechte Hand, Meyer heißt der, gespielt von James Remar, von der Loyalität Apollos zu überzeugen. Die beiden planen, Apollo bei nächster Gelegenheit zu töten, um Zarek als Rosalinds wichtigsten Vertrauten zu installieren. Ich hoffe, dem Satz konnte man verstehen. Der Transporter mit Starbuck, Hilo und Boomer dockt an, worauf die Situation aufgrund der Anwesenheit von Boomer zu eskalieren droht. Rosalind befiehlt ihren Tod, doch Boomer schiebt ihre Exekution auf, indem sie ihre Hilfe beim Auffinden des Grabs der Athene anbietet auf Kobol. Auf Kobol dann wird der Landungstrupp um Rosalind von einem zylonischen Angriff überrascht. Die Priesterin Endosha stirbt schon vorher, nämlich durch eine Mine. Und Boomer zerstört einen zylonischen Centurion zur Überraschung Apollos. So. da ist hoffentlich mehr Fleisch an den Knochen. Vielleicht fangen wir einfach chronologisch korrekt an. Mit der schlechten Stimmung zwischen dem Zwölferrat, dem ja auch Tom Zarek angehört, und Rosalind und Apollo, denn die sind nicht ganz überzeugt von der Loyalität Apollos. Kannst du das nachvollziehen? Beste Seite kannst du nachvollziehen.
Ich habe nur gedacht, der hat aber auch nichts zu lachen, weil sein Vater sieht ihn als Verräter und diejenigen, die einfach ihn ja eigentlich loben sollten, weil er ja loyal zu ihnen gewesen ist, die sehen ihn als potenzielle Gefahr, weil er eben der Sohn von Adama ist. Also schwierig, aber ich meine, auf der anderen Seite hat sich ja dann aber auch die Präsidentin sofort für ihn eingesetzt und hat halt gesagt, ja, aber wenn er nicht so loyal und treu gewesen wäre und sich auch gegen seinen Vater gestellt hätte, dann wäre ich jetzt gar nicht hier. Ja, deswegen, das enthebelt halt alle anderen Argumente.
Für mich war dieser Attentatshandlungsstrang-Subplot so ein bisschen eine Red Flag. Ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich musste sofort an diese Colonial Day-Folge denken und wohin dort diese Attentatsnebenhandlung hinführte, nämlich nirgendwohin so richtig. Und dachte, oh, jetzt machen sie es nochmal hier. Hoffentlich sind sie diesmal effektiver. Ich weiß ja, wie es ausgeht. Aber ich meine, das wäre so ein Gedanke, war so ein Gedanke, der mir, glaube ich, gekommen wäre, hätte ich das jetzt zum ersten Mal gesehen, weil ich dachte, oh, das ist doch schon wieder so. Ist fast ein bisschen viel. Aber na gut. Vor allem, weil wir eben auch hier Meyer vorher nie gesehen haben und eben auch so eine Lieutenant Birch-Figur ist, von der ich sagen würde, ja, aber eigentlich müssen wir den doch kennen.
Ja, genau.
Gespielt von James Remar, einem prominenten Gaststar ausnahmsweise, den man vor allem kennt als Schurken aus 48 Stunden mit Eddie Murphy und Nick Nolte. Aber er spielte auch, glaube ich, jahrelang Samanthas Freund in Sex and the City.
Muss ich jetzt ehrlich gesagt nochmal gucken, aber okay.
Habe ich mir sagen lassen, ich habe tatsächlich die Serie nie geguckt. Aber
ich schon, eigentlich müsste ich es wissen, aber es ist so lange schon wieder her.
Und ich habe ihn zuletzt gesehen in einer anderen HBO-Produktion, der hatte nämlich eine wirklich große Rolle, eine große Nebenrolle oder eine kleine Hauptrolle in It, Welcome to Derry, was jetzt Ende letzten Jahres lief bei
HBO. Ich gucke ja keinen Horror, deswegen.
Ja. Ich verrate auch nichts über seine Rolle, aber er hat, ich mochte die Serie überhaupt nicht. Mhm. Es war gegen Ende wirklich so ein bisschen Hate-Watching für mich und ich bin nur noch hier für James Remar.
Aber ja, hauptsächlich in seiner Karriere als Schurke besetzt, weil so eine Rolle, die schüttelt man nicht so leicht ab. Er war natürlich auch in The Warriors toll, aber man erinnert sich eben vor allem dafür, dass er eben der Oberbaddy war in 48 Hours.
Und ich glaube, das bleibt ja einfach so hängen wie Hundekot an den Schuhfährten.
Ja, genau, das ist dann so eine dominante Rolle eben, dass man dann halt so getypecastet quasi schon ist. Vielleicht auch im Gedanke des Publikums.
Wir haben ja darüber gesprochen, über diesen Fake-Out mit, oh, welches Schiff nähert sich da, darauf muss man nicht weiter eingehen. Man muss, glaube ich, ein bisschen Zeit schitten, weil, wie gesagt, man wollte ja aus 45 in 90 Minuten machen. Aber was dann folgt, fand ich tatsächlich cool. Diese Art Mexican Standoff, wenn so gefühlt jeder und jede die Waffe auf den jeweils anderen richtet. Ich mag solche Situationen.
Ich weiß nicht, ich finde die Motivation so ein bisschen so. Also ich meine, natürlich ist Lee der Erste, die Waffe zieht, nachdem er ja Boomer sieht, also und er weiß, dass sie eine Zylonin ist, er weiß aber auch, dass sie nicht die gleiche ist, die den Vater umgebracht hat und trotzdem ist das natürlich gleich das Bild, das in dem, also im Kopf ist oder das hochkommt, weil er halt in dem Moment halt die potenzielle Mörderin nicht im Gefängnis sieht und da scheint aber ja trotzdem, also machen wir erstmal einen Punkt hier.
Ich glaube, habe ich dir jetzt richtig zugehört? Du verstehst die Motivation nicht für ihn, die Knarre zu ziehen?
Ja, nein, warte. Ich habe meinen Faden gerade verloren. Ich wollte sagen, genau. Nein, und dann zieht er ja die Waffe und hat die Waffe im Anschlag. Und dann zieht auch Hilo die Waffe.
Genau, weil er sein Girlfriend beschützen
muss. Ich verstehe andersrum. Ich verstehe die Motivation von Boomer, aber ich verstehe nicht, ich habe mir gerade selber, kennst du das, wenn du dir selber zuhörst und merkst, das, was du erzählst, ist Bullshit? Das war eben gerade, hatte ich so einen Meta-Moment. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich verstehe, warum er da so reagiert, aber er weiß doch auch, dass die Boomer, die dann da ist, nicht die Boomer sein kann, die den Vater erschossen hat.
Ja.
Deswegen finde ich diese Reaktion irgendwie ein bisschen übertrieben. Also ich meine, klar, man kann hier mit PTSD und Trauma und so weiter argumentieren, aber eigentlich ist er viel zu schlau dafür. So, das wollte ich eigentlich sagen.
Ja, aber ich glaube, in seiner Wahrnehmung, so wie er es bisher erfahren hat, sind die alle gleichgeschaltet und eine Six und eine 8 und eine 1-5, so schlimm wie der oder die andere. Deswegen.
Ja, okay. Na gut.
Ich meine,
allein der Grund, dass sie Zylonin ist, ist eigentlich ja schon ein Grund dafür, so wie er reagiert.
Ja.
Aber da kommt ja dann halt noch so viel mehr dazu.
Ja. Ich mag die ganze Abfolge der Ereignisse, da sind unglaublich viele kleine Highlights für mich drin. Ob das Ganze so schlüssig ist, weiß ich nicht, weil wie gesagt, es löst sich für mich etwas zu schnell in Wohlgefallen auf, weil es ja wirklich total eskaliert. Erstmal haben wir diesen tollen kurzen Kuss hier zwischen Jamie und Starbuck, den fand ich toll. Darüber müssen wir gleich noch sprechen. Aber dann genau dieser Standoff und der wird dann eben deeskaliert von Rosalyn, nur damit Rosalyn eben sagt, so und jetzt schmeißt sie irgendwie quasi aus der Luftschleuse.
Ja, aber ich fand irgendwie auch cool, dass sie so konsequent ist. Also, weil man traut ihr ja diese Grausamkeit oder dieses Durchziehen, traut man ja nicht zu. Ich fand es schon beim ersten Mal so schockierend, als sie da den Zylonen aus der Luftschleuse hat befördern lassen. Und dass sie das jetzt auch einfach hier genauso durchzieht, da dachte ich so, sie ist in Wirklichkeit ist sie vielleicht böse. Weil sie wirkte doch bisher immer sehr, sehr nett und zuvorkommend, aber sobald es eben um Zylonen geht, ist es aus. Und ich persönlich bin ja der Meinung, dass das die Art von Attitüde ist, die man braucht, um das dann auch alles gut zu überleben.
Mhm.
Aber es ist natürlich nicht die Art von Attitüde, die ich selber persönlich erleben möchte.
Ja. Ich habe ja schon unsere letzte Folge anmoderiert mit Präsident Rosalind ist der neue Bad Girl oder das neue Bad Girl.
weil
die im Moment stehen alle Zeichen, weisen alle Zeichen dahin. Ihre Figur ist super hart und einfach nur, glaube ich, die Tatsache, dass sie von einer Frau mittleren Alters, beziehungsweise spezifisch Mary McDonnell, gespielt wird, macht ihren Charakter noch ein bisschen runder, sanfter, vielleicht verständnisvoller oder gnädiger. Denn all das, was sie tut, ist sehr kalkuliert und konsequent. Und sie hat eigentlich im Moment wenig bis nichts an sich, von dem ich sagen würde, oh wow, das macht sie total sympathisch. Ich meine, selbst wenn sie später diese Schweigen der Lämmer ähnliche Aussprache da hat mit Boomer in ihrer Zelle und Boomer gegenübersteht, möchte man plötzlich sagen, oh Gott, die arme Zelonin. Rosalind ist wirklich super hart mittlerweile. Übrigens auch eine tolle Szene, finde ich tatsächlich, zwischen den beiden. Und ich finde, Grace Park ist auch schauspielerisch. Die Boomer spielt sehr, sehr gewachsen seit der ersten Staffel.
Definitiv.
Ilusha prophezeit Tote auf Kobol und Starbuck übergibt den Befehl. Das eine passiert vor der Eskalation, das andere danach. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr hübsch. Und dann der Kuss. wie hast du das wahrgenommen? War das so unendlich oder was soll das denn? Oder wie war deine Bauchreaktion?
Ich habe das so als Erleichterung also wahrgenommen, so nach dem Motto, oh mein Gott, ich habe gedacht, ich habe sie für immer verloren. Mhm. Und das war so ein, oh mein Gott, ich freue mich so, dass du da bist, Kuss. Aber also die haben ja auch, also das, die haben ja wirklich was, was man als Situationship irgendwie übersetzen könnte. Mhm. It's complicated, wie auch immer. Die sind nicht zusammen, aber doch zusammen. Und ich meine, jetzt wissen wir ja als Zuschauer, wir wissen ja mehr als Lee, dass sie ja gerade von Caprica kommt, wo sie ja Sam quasi Anders auch ein sehr, sehr intensives Techtelmechtel hatte. Ja. Und das ist alles mir ein bisschen zu schnell irgendwie. Aber ich meine, gut, das ist halt auch ein alter, ich sag mal, eine alte Liebe in Anführungszeichen. Da rutscht man dann halt vielleicht wieder rein wie so ein bequemes Paar Schuhe oder so.
Die beiden waren nie zusammen. Sie war mit seinem Bruder zusammen.
Ja, aber die hatten doch, also ich weiß gar nicht, onscreen wird uns das, glaube ich, gar nicht gezeigt. Mhm. Aber ich hatte das dann halt so verstanden, dass sie dann doch ihre Gefühle, also sie haben sich ja dann gestanden, dass sie Gefühle füreinander hatten.
Ja.
Und ich habe dann gedacht, die hätten schon ein paar Mal offscreen miteinander was gehabt.
Nein.
So hatte ich das dann interpretiert.
Nein.
Also halt mehr so Casual Sex, aber
nein. Oh,
ach, okay. Na, dann war das ja natürlich besonders, dann war das ja noch wichtiger, dieser Kuss, als ich gedacht hätte. Okay.
Ja, ich glaube, deswegen hat er mich auch ein bisschen mehr berührt als dich offensichtlich. Ich finde, es ist eine gute Entscheidung, die offenbar herrührt von
Erleichterung.
Ja, genau. Und auf einer Metaebene von Jamie Bambers Vorschlag beseelt, das doch zu machen, weil ich glaube, das stand nicht im Drehbuch, sagen Ron
Wood. Das passt ja dann auch Kommentar. Sehr gut.
Ja, auf jeden Fall, weil es eben auch so eine Impulsreaktion ist, so ein Impuls, einfach sie zu küssen, der nicht mal zwangsläufig irgendwas zu tun haben muss, glaube ich, mit irgendeinem romantischen oder sexuellen Begehren.
So, einfach sondern diese
Erleichterung zum Ausdruck bringt.
Genau, ja, stimmt.
Ja. Aber natürlich, wie die beiden eben so sind, sie kabbeln sich ständig und Starbuck verwendet es sofort gegen Apollo, auch sein Du weißt, ich liebe dich. Ach, du liebst mich? Ohohoho. Und ich denke mir so,
No.
Das war für mich die Highlights dieser Folge, ehrlich gesagt.
Okay.
Weil die, ich glaube, die sind nicht wirklich irgendwo hinführend für das größere Narrativ, aber ich mag einfach die Dynamik zwischen den beiden sehr, sehr gerne.
Es hat halt diese, doch, also dieses Gespräch, das sie ja dann hatten, wo er ja dann zwischendurch so in einem Nebensatz quasi einfach sagt, ich liebe dich und dadurch ja die Selbst und das mit einer Selbstverständlichkeit, die klar macht, dass das für ihn auch selbstverständlich ist und deswegen ja auch Starbuck so auch berührt war und so weiter. Das hat man, finde ich, dann aber auch tatsächlich an dieser Stelle gebraucht, weil dieses Gespräch der beiden miteinander hat ja schon sehr passiv-aggressiv angefangen. Also es war durchaus ja eigentlich, finde ich, einen ziemlich krassen Ton, den er da an den Tag gelegt hat. Also ich dachte auch schon so, wie will er sie jetzt, also will er sie jetzt, macht er ihr jetzt Vorwürfe oder ist er froh, dass sie da ist? Also es war alles schon so ein bisschen, also es war so auf Messers Schneide und dann kippt es eben hin zu Humor und dann eben zu echter Sorge. Deswegen, das brauchte man dann an der Stelle, finde ich, schon.
Tja. Ich weiß, ich reite ein bisschen darauf rum, aber auch nur deswegen, weil es wirklich so der zentrale Aspekt dieser Home Part One Storyline ist, über den David Icke und Ronald D. Moore in ihrem Podcast-Kommentar sprechen. Das ist das Ganze eben mal hier, was wir jetzt noch auch in der nächsten Woche dann sehen, in dem zweiten Teil des Zweiteilers, als eine 45-minütige Episode geplant war. Und ich blicke auf diese Szenen, maßgeblich die zwischen Dwala und Adama und eben jetzt hier doch mal die zwischen Starbuck und Apollo und die nicht drin waren in der Ursprungsfassung und denke, hätte das überhaupt irgendwie funktioniert, weil dann wären ja im Grunde alle noch diese ungelösten Konflikte im Raum und Charakter Wendungen und Entscheidungen überhaupt nicht schlüssig. Ich finde das super gut und super wichtig. Ich finde es sogar unverzichtbar, dass die beiden wieder auf so einer persönlichen, wie aber eben auch fachlichen, beruflichen Ebene zueinander finden, bevor die dann darunter, ich wollte schon sagen, beamen, landen.
Ja, auf
Kobold.
Reisen.
Das ist unverzichtbar. Und ich, also mir überhaupt nur vorzustellen, dass es mal irgendwann ein Drehbuch gab, in der all diese Szenen fehlten, wo es dann einfach heißt so, ach nee, ich muss meine Familie wieder zusammenbringen. Wo kommt das denn her? Ach nee, wir arbeiten doch jetzt wieder zusammen. Wo kommt das denn her? Ihr wart doch gerade doch irgendwie an des anderen Kehle und wolltet euch irgendwie das Messer an die Gurgel setzen. Also das finde ich schon bemerkenswert, dass im Grunde die Serie wirklich, diese Folge nur funktioniert, weil man eben in der zweiten, dritten Drehbuchrevision dann gesagt hat, lass uns das doch alles noch reinschreiben.
Und es tut ja, finde ich, tatsächlich auch dieser Folge sehr gut oder auch den Charakteren, dass man denen ein bisschen Raum gibt zum Atmen. Ich meine, klar, die eine oder andere Szene hätte ich nicht gebraucht, ja, das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, finde ich, ist es für die Charaktere eine schöne Sache, dass die einfach ein bisschen auch spielen dürfen und nicht immer nur militärische Befehle schreien oder so. Ich habe noch eine Frage oder beziehungsweise eine kurze Anmerkung. Ich hatte mich ehrlich gesagt gewundert, als diese ganze Eskalation war mit Caprica Boomer und Hilo und so weiter, dass Hilo nicht, als sie dann abgeführt wurde, um in die Luftschleuse gesteckt zu werden, geschrien hat, sie ist schwanger. So als, weißt du, so. Und da hat er gar nicht versucht, mit anderen Argumenten sie zu überzeugen. Und ich meine, gut, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass er vielleicht das jetzt nicht an die große Glocke hängen möchte. Aber das wäre doch das Totschlagargument gewesen. Stattdessen ruft er irgendwie, sie hat uns geholfen auf dem Planeten. Starbuck, bestätige das doch bitte. Weißt du, so. Und ich denke so, hallo, das allerwichtigste Argument hast du noch gar nicht genannt.
Vielleicht gibt es da ein gewisses Maß an Scham. Ich bin mir nicht so sicher.
Ich weiß es nicht. Oder er hat halt, ich habe halt dann gedacht, vielleicht hat er Angst gehabt, dass diese Information dann eben in den falschen Händen ausgenutzt wird. Vielleicht, dass man an ihr forscht oder was auch immer. Aber ich war so ein bisschen so, hallo? Also das wäre das Erste, was ich geschrien hätte. Und das kam irgendwie so gar nicht. Und ich meine, es kam ja dann später in eine Diskussion zwischen Boomer und Roslyn, dass sie damit ja eben erpresst. Aber beziehungsweise, was heißt erpresst? Also sie erpressen sich quasi gegenseitig. Roslyn mit der Schwangerschaft und Boomer ja dann mit den Daten zu Athenes, ist es Athenes Grab? Ja, genau.
Richtig. Ja, ich höre dich. Ich bin ein bisschen gnädiger, glaube ich, weil ich verstehe das. Andererseits hat er natürlich einen Wissensrückstand einfach. Er weiß nicht, dass die ganze hierarchische Kette, also Hierarchie, politische, militärische, wie auch immer, komplett zerbrochen ist in seiner Abwesenheit. Er war jetzt wirklich, 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 wirklich lange weg. Noch viel länger als alle anderen, die dort rumlaufen. Ich meine, Apollo hat ein paar Sachen nicht mitbekommen, also Lee und Kara, aka Starbuck, hat ein paar Sachen nicht mitbekommen und so weiter. Aber Hilo war ja wirklich ab dem Tag der zylonischen Zerstörung nur auf jetzt Caprica unterwegs und weiß gar nichts, was da abgeht und denkt sich, wahrscheinlich haben sie immer irgendwo zwischendurch gesteckt, dass es hier die neue Präsidentin im Amt ist und so weiter und er weiß, wer Rosalind ist. Aber
ja, wobei er dann auch, er macht ja so eine Bemerkung und dann sagt doch, ich weiß gar nicht, wer es sagt, aber irgendwie, das ist die Präsidentin und er so, ja, aber was hat er nicht mein oder ich weiß es nicht genau. Also irgendwie so nach dem Motto, ich war nicht dabei, als sie gewählt wurde. So.
Stimmt, ja. Aber vielleicht ist er da doch noch fühlt er sich zu weit unten in der hierarchischen Hackordnung, dass um sich zu erlauben, sich selber zuzugestehen, zu sagen, hey, Moment mal, das ist meine Freundin und die trägt mein ungeborenes Kind im Leib. Das klingt merkwürdig.
Ja, ich meine, er macht sich ja damit auch gleichzeitig, also wenn jetzt wirklich das Misstrauen gegen die Zylonen so groß ist, und das ist es ja, macht er sich damit ja gleichzeitig auch verdächtig. Also ich würde ihm ja dann einfach keinen Zentimeter mehr über den Weg trauen, weil ich wüsste, dass seine Loyalität eben bei den Zylonen liegt, nicht bei der Battlestar oder wie auch
immer. Ich verstehe das schon. Ja, bei der Flotte. Weißt du was? Mir gehen gerade ganz viele alternative Varianten zu dieser Szene durch den Kopf. Für den Fall, dass eben Hilo sagen würde, hey, Moment mal, die ist meine Freundin, du hast mal ein Baby im Bauch. Und die sind alle sehr lustig, aber ich glaube, sie passen nicht zum Ton der Serie. Am liebsten hätte ich tatsächlich gesehen, dass wenn Rosalind einfach die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätte, gesagt, oh Mann, ey, Kinder, was ist das denn jetzt schon wieder? Ey, weil es ist ja
Lass
wirklich...
Lass mich den Kalender zücken.
Ja, so viel, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen, das ist... Ich meine, die haben gerade erst verknuspert, dass ihre liebgewonnene Kollegin Buber, mit der sie wahrscheinlich jahrelang zusammengearbeitet haben, eine zylonische Attentäterin ist und müssen sich jetzt gerade noch damit arrangieren, dass sie ausgelöscht wurde, also ermordet wurde von Kelly. Mhm. Und dann kommt da einfach die nächste an und nicht nur kommt die um die Ecke, sie ist auch noch schwanger.
Ja. Also, es ist schon auch schwierig.
Ja, vielleicht haben sich die Autoren an irgendeiner Stelle gedacht, okay, das Fass können wir einfach an dieser Stelle nicht aufmachen, weil das würde einfach...
Ich meine, wir haben uns ja alle gefragt, wie diese Zusammenkunft werden wird, wenn Boomer dann zurückkommt aufs Schiff.
Ja.
Und da hatte ja noch keiner ahnen können, dass ja die Boomer, die vorher da war, zur Attentäterin wird. Mhm. Aber dass da irgendeine Konfrontation auf jeden Fall stattfinden muss, ja, das wussten wir ja. Naja gut, also aber das war noch eine kurze Frage. Eigentlich waren wir dabei zu klären, sie sind also jetzt auf den Planeten runtergereist mit diesem sehr unspektakulären Pfeil.
Ja.
Und werden dann natürlich, also Boomer führt sie ja also zur richtigen Stelle, aber da sind Zylonen.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass die anderen glauben, dass Boomer sie in einen Hinterhalt geführt hat.
Ja.
Aber Boomer weiß das, glaube ich, selber nicht. Sie ruft ja noch irgendwie Halt.
Ja.
Und da hört aber die, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist, aber wer auch immer da den ersten Schritt dann gemacht hat, hört ja da nicht drauf. Und daraufhin, wird dann die Falle quasi aktiviert.
Ja, ich habe die Ereignisse, die Abfolge der Ereignisse so im Kopf, dass zuerst Elosha, also die Priesterin, auf diese Tretmine tritt und die fliegt dann halt in die Luft und sie wird getötet, auch sehr eindeutig getötet, da lässt die Serie keinen Zweifel daran, also die kommt nicht wieder. Und das hören diese zylonischen Centurions und fangen dann an, sie zu beschießen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie denen schon länger aufgelauert haben. So oder so, sieht schlecht für Boomer aus, ja.
Also ich persönlich habe gedacht, die haben da quasi immer so eine random Einheit stationiert, weil die wissen, dass es halt eine zentrale Stelle ist und da stehen halt einfach immer abgestellt Leute. Und die haben dann manchmal Schichtwechsel oder so, keine Ahnung.
Du nennst die Centurions Leute, das sind einfach nur
Maschinen Poster, oder was auch immer. Ja, genau. Ja.
Ja, richtig. Es wird auf jeden Fall, es bleibt konfus und das soll es eben auch sein, weil wir natürlich auch uns in die Situation, glaube ich, also in die Köpfe hier von Rosalind und Apollo und so reinversetzen sollen, die alle Boomer misstrauen. Und wir wissen ja selber nicht, ganz ehrlich gesagt, ob wir Boomer trauen können. Weil ich meine, die kann ja noch so lange da sitzen und sagen, ja, hier Baby, Baby, und ich will mein Baby mit dir großziehen, Hilo, aber wir wissen das ja nicht, also zu was sie fähig ist. Wir haben es jetzt erlebt mit der anderen Buba, die dann plötzlich so aus dem heiteren Himmel einfach die Knarre zückt und da mal im Bauch schießt.
Ja.
Wichtiges Detail noch, ich glaube auch nicht ganz irrelevant für Folge 2, Lee drückt Tom Zarek eine Pistole, eine Knarre in die Hand, hier mit den Worten so von wegen zur Verteidigung, pass auf dich auf. Und Tom Zarek guckt dann seinen Kollaborateur Meyer wissend an, so, haha, ich weiß genau, wofür ich die verwende.
Ach so, ich dachte mir so nach dem Motto, ich habe mir das Vertrauen jetzt endgültig erschlichen.
Ach so.
Aber vielleicht beides.
Ich glaube, nee, du hast ja recht, ich glaube, Apollo traut Tom Zarek weitgehend. Aber eher aus der Notwendigkeit heraus, weil er sich wahrscheinlich denkt, welche Alternative hat der Typ denn?
Stimmt schon, ja. Also auf jeden Fall wissen wir das mit Zarek, der macht genau das, was ich gedacht habe, dass Bolter macht. Also eben im Hintergrund die Strippen ziehen. Genau.
Ich glaube, Apollo, deutlich jetzt mal, fühlt sich ziemlich sicher, vor dem zylonischen Angriff. Aber er muss sich eben auch die Frage stellen, welche Alternative hatte Tom Zarek? Und eigentlich keine, weil alleine könnte er nie eine Art Anführer werden für mehr als hier diese Knasti-Bevölkerung.
Ja, vor allen Dingen, er sagt ja dann auch, endlich haben wir eine Armee.
Ja.
Und dann, oder beziehungsweise sagt ja eigentlich dann sein Companion quasi seine rechte Hand und dann sagt er ja, nee, nicht, wir haben eine Armee, Roslyn hat die Armee, also sie sind wegen Roslyn hier, ja? Und wir klinken uns da quasi einfach ein und machen, das meinte ich mit Strippenziehen, wir klinken uns dann da ein und machen uns das zugute, so gut es geht, ja.
R.I.P. Elosha, hier die Priesterin.
Ich meine, wir wussten, es wird jemand sterben.
Ja, sagte sie ja selber.
Wir haben alle damit gerechnet, dass es Roslyn ist, weil die ja sowieso quasi sterben wird. Aber es war halt offensichtlich noch nicht ihre Zeit. Und dass dann die Priesterin stirbt, ist natürlich sehr symbolträchtig.
Ich habe mich gefragt, ob es denn wirklich... Also der Tod ist insofern ein guter Tod, ein guter fiktiver Tod, soll ich dazu sagen, denn ich meine, natürlich sind Todesfälle niemals gut, aber dramaturgisch gut, weil es kein kompletter Nobody ist. Wir kennen die Figur, die ist auch schon vorher aufgetaucht, mehrere Male, wir wissen, es ist eine Vertraute von Rosalind. Andererseits, damals, kann ich mich noch einigermaßen daran erinnern, aber jetzt auch beim Wiedersehen hat es bei mir keine wirklichen, also nichts Emotionales getroffen. Als die dann das zeitlich gesegnet hat, denke ich mir, ja, eigentlich warst du doch auch mehr so der Stichwortgeber für Rosalind. Du warst zwar da, ja, okay, Schauspielerin, ja, in der Nebenrolle, in der wiederkehrenden Nebenrolle oder Gastrolle, aber es war, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass du wirklich zur Crew gehörst oder, also.
Nee, das nicht, aber ich hatte halt gedacht, sie hat so eine Schlüsselfigur eben als religiöse Beraterin, sag ich jetzt mal im weitesten Sinne,
ja,
weil immer, wenn wir irgendwas brauchten, was mit diesen Prophezeiungen zu tun hatten oder so, dann ist sie quasi immer eingesprungen und war immer diejenige, die gesagt hat, ja, also in Rolle 4, Vers 5, Absatz 97 steht aber so. Und ich meine, natürlich kann man das auch jemand anderem geben, das ist schon klar. Aber wenn das halt eine Priesterin sagt, dann hat das noch mehr Gewicht. Also sie hat ja quasi auch Rosalind die Autorität verliehen, die sie ja dann jetzt hat als vermeintliche Heilige.
Ja, schon. Das ist richtig. Sie ist auf jeden Fall eine Schlüsselfigur in dem Sinne, wie du es gerade beschreibst. Aber ich glaube auch in dem Moment, in dem eben Rosalind gesagt hat, okay, ich nehme jetzt diese Aufgabe an, diese Rolle an, der Anführerin, der spirituellen Anführerin, und sei es nur aus ganz kalkuliert strategischen Gründen, in dem Moment war ihre Rolle eigentlich redundant. Weil dann ist eben Elosha nur noch so hier der Sidekick von Rosalind.
Ja, hast schon recht, ja, stimmt schon. Ja, deswegen, also sie haben schon eine ganz gute Figur gewählt, weil nah genug dran oder lang genug dabei, damit wir ein bisschen traurig sind, dass sie erschossen ist, aber unwichtig genug, damit es dann auch in der nächsten Folge wieder vergessen ist.
Sie lassen sie einfach
und
da liegen.
Die Prophezeiung ist erfüllt. Also ich meine, wäre ihr Traum gewesen, vielleicht auch Teil der Prophezeiung, auf diesem Wege zu sein.
Positiv daran fand ich, dass sie einfach liegen lassen, im Sinne von hier ein bisschen irgendwie eine Blume auf ihren Bauch gelegt, aber scheint, dass du gehen musstest und wir ziehen weiter, weil mich hat ja an den Kobold-Szenen zu Beginn der Staffel doch sehr gestört, dass in jeder Folge dann doch jemand gestorben ist aus dem Team und die immer die alle so sorgfältig begraben haben, und da gab es eben auch noch, haben sie alle ordentlich kondoliert, es gab dann so eine Art Begräbnisveranstaltung, ich habe eine Rede gehalten und ich dachte, ihr seid umgeben von fucking Zylonen, also ich verstehe irgendwie Trauer und Pietät und so weiter, aber und hier, also Elosha wird einfach liegen gelassen.
Ich fand übrigens, das hätte ich vielleicht gleich am Anfang sagen sollen, aber also ich fand irgendwie die Optik, die hatten, als sie da runtergereist sind und gelandet sind, irgendwie auch komisch. Die sahen irgendwie alle aus, so ein bisschen zerfetzt und verdreckt, aber auch und so. Die sahen aus, als hätten die wochenlang auf diesem Planeten gelebt. Und dabei kamen die ja gerade vom Schiff runter.
Ja.
Oder war das nur, oder hat sich das nur für mich so angefühlt? Das war so ein bisschen so, ich so, hä?
Ich fand das Color Grading jetzt nicht ganz so schlimm wie bei den, ich weiß nicht, ob es Color Grading ist oder ob die tatsächlich einfach eine gelbe Linse gemacht haben, Gelbfilter über die Kamera.
Ja,
weiß
gelb
ich
ist
nicht.
Ja doch nur normalerweise Caprica, oder nicht?
Ja, das ist Caprica, genau. Das verstrahlte Caprica. Wegen der Verstrahlung ist es gelb. Ja. Und auf Kobold haben sie einfach den Kontrast so hochgedreht. Und ich denke mal, das kann man heute alles ein bisschen schicker machen, aber damals eben mit noch relativ wahrscheinlich früher Digitaltechnik, HD-Technik. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Es sah für mich, ja. Es sah ausgewaschen und langweilig aus.
Also mir ist besonders bei Rosalind aufgefallen, die hat ja dann auch so ein weißes Outfit an.
Ja.
Und auf weiß sieht man ja wirklich alles. Und dann sieht man da irgendwie so ein bisschen den Dreck auf diesem weißen Outfit, aber auch den Dreck in ihrem Gesicht. Und ich dachte, du kommst doch direkt vom Schiff. Woher kommt denn jetzt bitte dieser Dreck? Du siehst aus, als hättest du wochenlang auf diesem Planeten gelebt, ja?
Ja, ja.
Sie, war so ein bisschen, hochdramatisch halt schon.
Na, sie tritt einmal nah an die Kamera ran und es fällt eben auch besonders auf, weil wir haben vorher schon ein Close-up von ihr in diesem Dialog mit Boomer da in der Zelle, wo die Kamera eben sehr nah ist an Rosalinds oder Mary McDonalds Gesicht. Und dann 5 bis 10 Minuten später nochmal auf Kobold und dann aber eben mit diesem dreckigen Klamotten und diesem hochgedrehten Kontrast, dass ich mir auch dachte, oh, das ist wirklich nicht schmeichelhaft für die Schauspielerin.
Besonders dramatisch, ja.
Da tritt sie nämlich auch ganz nah an die Kamera und sagt, auf geht's, wir haben eine Mission zu erledigen oder sowas.
Ja. Und ich dachte, Und ab Mission, das ist ja im Grunde auch das, womit wir jetzt quasi nochmal den Bogen zurückmachen, dass Adama ja dann jetzt sagt, ich werde unsere Familie wieder vereinigen, ich hole quasi die fehlende Armee zurück. Das heißt, er erstrebt jetzt wieder eine Zusammenführung oder zumindest ein Wiedertreffen mit Rosalind und ihren Truppen, und ich bin da echt gespannt jetzt. Also
ich bin auch gespannt, aber anders als jetzt so andere Zweiteiler auch der Meinung, das hier funktioniert nicht so richtig gut ohne einen zweiten Teil.
Ja, stimmt.
Es ist erstaunlich, versöhnlich, das Ende. Es ist nicht nur dieses To-Be-Continued-Cliffhanger-Dings, wo man da wirklich auch denkt, so, oh Gott, alle sind in unmittelbare Gefahr. Weil wir haben ja die größten Konflikte tatsächlich gelöst. Also Adama ist mit sich wieder einigermaßen im Reinen. Und die zylonischen Centurions da auf Kobold sind besiegt. Und Buma hat Apollo gerade nochmal so das Leben gerettet. Also da gibt es keine unmittelbare Gefahrensituation für unsere Helden und Heldinnen. Aber trotzdem ist es eben sehr unfertig. Und jetzt müssen wir eben noch eine Woche warten.
Ja, ich bin gespannt. Also wer dann wie, wann, in welcher Form und überhaupt heimkehrt.
Ja, kann es doch sein. Ich habe gute Erinnerungen an den zweiten Teil, aber ich muss sie auch wieder auffrischen. Danke fürs Zuhören, sage ich Menschen, die uns zuhören, und erinnere gerne nochmal daran, dass man uns auch fördern kann unter patreon.com/bardoskino. Da kriegt man für 3 Euro im Monat, das ist wirklich der Preis einer, weiß ich nicht, eines Glas Sprudels in einem günstigen Café dieser Tage. Oder günstigen,
ja,
Bar.
Oder halt auch einen Kaffee, ja.
Ja, oder noch weniger, ja. Aber wirklich nur irgendwie so ein Kaffeecrema oder einen einfachen Espresso. Also das ist echt nicht viel Geld und dafür könnt ihr uns fördern und erhaltet unter anderem Zugang zu unserem Bardos-Kino-Discord-Server und jede Folge Bardos-Kino-Galaktika eine Woche vorab. Und wenn man ein bisschen mehr spendet, gibt es noch viel mehr. Wo kann man dich denn sonst noch hören, liebe Britt-Marie?
Man kann mich jetzt auch wieder regelmäßig dann in Trackgasm hören. Wir besprechen die neue Staffel von Star Trek Starfleet Academy.
Yes.
Und
ich sag mal yes, weil ich glaube, ich höre euch lieber zu, als dass ich die Serie gucke.
Ja,
ich bin gespannt.
Ja, also wir werden bestimmt einiges zu erzählen haben. Und natürlich dann auch noch in diversen anderen Projekten, unter anderem auch in Hot Pink, was mein Gossip-Podcast ist, wo wir über die Celebrities und Golden Globe-Verleihungen und was nicht alles schnacken. Und da seid ihr also auch herzlich willkommen reinzuhören.
Vielen lieben Dank und bis nächste Woche.
Tschüss.
I want to see all recon material on Koble immediately in my quarters.
Aye, sir.
Koble?
Yes. I'm putting the fleet back together. Putting our family back together. This ends now.